die jüdische Minderheit zu schützen. Ihre Kritiker drückten sich weit weniger wohlwollend aus. Deshalb hatte Hannah längst aufgehört, alles zu lesen, was in der Presse oder den Kloaken des Internets über sie geschrieben wurde. Das Weinbergzentrum stand in der Rue des Rosiers, der prominentesten Straße im bekanntesten jüdischen Viertel von Paris. Hannas Wohnung lag gleich um die Ecke in der Rue Pavée. Auf dem Namensschild neben ihrem Klingelknopf stand Madame Bertrand, eine der wenigen Sicherheitsvorkehrungen, die sie zu ihrem Schutz ergriff. Von den Besitztümern dreier Generationen ihrer Familie umgeben, zu denen eine bescheidene Gemäldesammlung und mehrere hunderter antiker Brillen ihre geheime Leidenschaft gehörten, lebte sie dort allein. Mit 55 Jahren war sie ledig und kinderlos. Wenn die Arbeit es zuließ, gestattete sie sich manchmal einen Liebhaber. Alain Lambert, ihr Verbindungsmann im Innenministerium, war einmal eine angenehme Ablenkung in einer schlimmen Zeit gewesen, in der sich antisemitische Vorfälle gehäuft hatten. Nach dem Besuch seines Ministers in Toulouse rief er Hannah spätabends zu Hause an. »So viel zu seiner Entschlossenheit«, sagte sie sarkastisch. »Er sollte sich schämen.« »Wir haben unser Bestes getan. Euer Bestes ist nicht gut genug. Es ist besser, in solchen Zeiten kein Öl ins Feuer zu gießen.« »Das haben die Leute im Sommer 1942 auch gesagt.« »Wir wollen nicht allzu emotional werden. Du lässt mir keine andere Wahl, als eine Stellungnahme zu veröffentlichen, Alain. Wähle deine Worte sorgfältig. Wir sind die Einzigen, die zwischen ihnen und euch stehen.« Hannah legte auf. Dann zog sie die oberste Schublade ihres Schreibtisches auf und nahm einen einzelnen Schlüssel heraus. Damit ließ sich eine Tür am Ende des Flurs aufsperren. Dahinter lag ein Kinderzimmer, Annas Zimmer, wie in der Zeit erstarrt. Ein Himmelbett mit einem Himmel aus weißer Spitze, Regale voller Plüschtiere und Spielsachen, ein verblasstes Foto eines US-Filmstars und Mädchenschwarms. Und über der provenzalischen Kommode hing, im Halbdunkel fast unsichtbar, ein Gemälde von Vincent van Gogh, Marguerite Gachet an ihrem Toilettentisch. Hannah ließ ihre Fingerspitze über die Pinselstriche gleiten und dachte an den Mann, der das Bild zum ersten und einzigen Mal restauriert hatte. Wie hätte er auf ihre Herausforderungen reagiert? »Nein«, sagte sie sich lächelnd, »das wäre keine Option.« Sie streckte sich auf ihrem Kinderbett aus und verfiel zu ihrer großen Überraschung in traumlosen Schlaf. Und als sie aufwachte, war ihr Plan fertig. Den größten Teil der folgenden Woche verbrachten Hannah und ihr Team damit, unter strengster operativer Geheimhaltung zu arbeiten. Potenzielle Teilnehmer wurden dezent angesprochen, Zögernde unter Druck gesetzt, Geldgeber angezapft. Zwei von Hannas verlässlichsten Großspendern verweigerten sich, weil sie wie der Innenminister glaubten, man solle jetzt lieber kein Öl ins Feuer gießen. Um ihren Ausfall zu kompensieren, musste Hannah aus ihrem beträchtlichen Privatvermögen Geld zuschießen. Auch das war wieder Wasser auf die Mühlen ihrer Gegner. Zuletzt stellte sich die weniger bedeutende Frage, wie Hannas Unternehmen heißen sollte. Rachel Levy, die PR-Chefin des Zentrums, plädierte für Farblosigkeit mit einem Schuss Verschleierung. Aber Hannah überstimmte sie. Wenn Synagogen brannten, sagte sie, sei Vorsicht ein Luxus, den sie sich nicht leisten könnten. Hannah wollte Alarm schlagen, mit einem Hornsignal zum Kampf aufrufen. Sie kritzelte ein paar Wörter auf einen Notizzettel, den sie auf Rachels übervollen Schreibtisch legte. Das müsste medienwirksam genug sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein wichtiger Gast sein Kommen angekündigt. Bis auf einen nervenden amerikanischen Blogger und Kommentator im Kabelfernsehen, der eine Einladung zu seiner eigenen Beerdigung angenommen hätte. Aber dann erklärte Arthur Goldman, der berühmte Antisemitismusforscher aus Cambridge, sich bereit, nach Paris zu kommen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Hannah ihn für zwei Nächte in seiner Lieblingssuite im Crillon unterbrachte. Mit Goldmans Zusage angelte Hannah sich Maxwell Strauss aus Yale, der keine Gelegenheit ausließ, mit seinem Konkurrenten auf demselben Podium zu sitzen. Die restlichen Teilnehmer fanden sich rasch. Der Direktor des amerikanischen Holocaust Memorial Museum sagte ebenso zu, wie zwei wichtige Überlebende und ein Experte für den französischen Holocaust aus der Gedenkstätte Yad Vashem. Dazu kamen eine Autorin, mehr wegen ihrer ungeheuren Beliebtheit als ihres Geschichtswissens, und ein weit rechts stehender Politiker, der selten ein freundliches Wort für irgendjemanden hatte. Mehrere muslimische, geistliche und politische Würdenträger wurden eingeladen, alle sagten jedoch ab. Das tat auch der Innenminister. Darüber wurde Hannah von Alain Lambert persönlich informiert. Hast du wirklich geglaubt, er würde an einer Konferenz mit einem so provokanten Namen teilnehmen? Gott bewahre, dass dein Minister jemals etwas Provokantes täte, Alain. Was ist mit Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben immer auf uns selbst aufgepasst. Keine Israelis, Hannah. Das würde die Sache in ein schiefes Licht rücken. Am folgenden Tag gab Rachel Levy die Pressemitteilung heraus. Die Medien wurden zur Berichterstattung über die Konferenz eingeladen. Eine begrenzte Anzahl von Plätzen würden der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Einige Stunden später wurde auf einer belebten Straße im 12. Arrondissement ein religiöser Jude von einem Mann mit einem Beil angefallen und schwer verwundet. Der flüchtende Attentäter schwenkte die blutige Waffe und rief »Chaibar, Chaibar, ja Yahud«. Die Polizei ermittelte. Aus Zeitdruck und Sicherheitsgründen lagen nur 5 hektische Tage zwischen der Pressemitteilung und der Eröffnung der Konferenz. Deshalb wartete Hannah bis zur letzten Minute, bevor sie ihre Eröffnungsrede zu Papier brachte. Am Vorabend der Konferenz saß sie allein in ihrer Bibliothek, in der das einzige Geräusch das Kratzen ihres Füllers auf ihrem Schreibblock war. Sie fand, dies sei der rechte Platz, ein Dokument dieser Art zu verfassen, denn die Bibliothek hatte einst ihrem Großvater gehört. Als polnischer Jude aus Lublin war er 1936 nach Paris geflüchtet, 4 Jahre vor der Besetzung der Stadt durch Hitlers Wehrmacht. Am Morgen des 16. Juli 1942, dem Jeudi Noir oder Schwarzen Donnerstag, hatten mit Stapeln von blauen Deportationskarten ausgestattete französische Polizisten Isaac Weinberg, seine Frau und fast 13.000 weitere ausländische Juden festgenommen. Bevor die Schergen an seine Tür klopften, gelang es Weinberg noch, 2 Objekte zu verstecken. Sein einziges Kind, den kleinen Mark und den Van Gogh. Mark Weinberg überlebte den Krieg auf dem Land versteckt und schaffte es 1952, die Wohnung in der Rue Pavée von der Familie zurückzubekommen, die sich dort nach dem Jeudi Noir eingenistet hatte. Wie durch ein Wunder lag das Gemälde noch genau dort, wo Isaac Weinberg es zurückgelassen hatte, unter dem Parkett der Bibliothek, in der Hannah jetzt saß. 3 Wochen nach ihrer Verhaftung wurden Isaac Weinberg und seine Frau nach Auschwitz deportiert und gleich nach der Ankunft vergast. Sie waren nur 2 der über 75.000 Juden aus Frankreich, die in den Todeslagern Hitlerdeutschlands umkamen. Ein bleibender Makel der französischen Geschichte. Aber konnte so etwas wieder passieren? Und wurde es Zeit, dass die 475.000 Juden Frankreichs, die drittgrößte jüdische Gemeinde der Welt, ihre Koffer packten und das Land verließen? Das war die Frage, die Hannah zum Thema ihrer Konferenz gemacht hatte. Viele Juden hatten Frankreich bereits verlassen. Allein im vergangenen Jahr waren 15.000 nach Israel ausgewandert und ihre Zahl stieg von Tag zu Tag weiter. Hannah dachte jedoch nicht daran, sich ihnen anzuschließen. Die Idee, woanders als im 4. Pariser Arrondissement zu leben, war für sie unvorstellbar. Trotzdem fühlte sie sich dazu verpflichtet, ihre jüdischen Mitbürger vor dem heraufziehenden Sturm zu warnen. Noch war diese Bedrohung nicht existenzgefährdend. Aber wenn ein Haus brennt, schrieb Hannah jetzt, sollte man sich klugerweise nach dem nächsten Ausgang umsehen. Ihre erste Version war kurz vor Mitternacht fertig. Sie sei zu stringent, fand Hannah, und vielleicht etwas zu polemisch. Sie glättete die gröbsten Kanten und fügte einige deprimierende Statistiken ein, die ihre Argumentation unterstützten. Dann tippte sie das Redemanuskript auf ihrem Laptop, druckte ein Exemplar aus und schaffte es, kurz vor 2 Uhr ins Bett zu kommen. Ihr Wecker klingelte um 7 Uhr. Auf dem Weg unter die Dusche trank sie eine Schale Café au lait. Danach saß sie im Bademantel am Toilettentisch und betrachtete